Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören eine Kompressor-Deluxe-Ausgabe zu 100 Jahren Pier Paolo Pasolini. In dieser Folge werde ich gemeinsam mit zwei Expertinnen und einem Experten versuchen, so etwas wie den roten Faden im Werk des exzentrischen Filmemachers und Regisseurs herauszufinden. Ich werde sprechen mit der Pasolini-Übersetzerin und Herausgeberin Theresia Prammer, mit Fabien Vitali von der Universität München, der viel über Pasolinis Werk geforscht hat, und mit der Journalistin Hanna Pilatschek, die im Arsenalkino in Berlin eine große Pasolini-Retrospektive kuratiert hat, die das Werk des italienischen Regisseurs mit den Werken junger zeitgenössischer Regisseurinnen und Regisseure gegenüberstellt. Viel Spaß bei diesem Kompressor Deluxe. Der italienische Regisseur und Schriftsteller Pier Paolo Pasolini war einer, der sich zeitlebens für die Aussätzigen und Randständigen interessiert hat. Dabei war er selbst Star, aber immer gleichzeitig auch homosexueller Außenseiter, einer, der überall aneckte. In seinen Filmen und Texten erzählt er vom verrohten und beschädigten Leben, von einem Leben, das von der Konsumgesellschaft und menschenfeindlichen Institutionen ruiniert wird. Sein letzter Film, die 120 Tage von Sodom von 1975, gehört wirklich zu den umstrittensten Werken der Filmgeschichte. Pasolini schließt darin Faschismus und Sadismus kurz und stellt Vergewaltigung, Folter und Mord so schonungslos aus, dass der Film bis heute in einigen Ländern nicht gezeigt werden darf. Die Filme sind das eine, Pasolini hinterlässt aber auch zahlreiche politische Essays und ein großes, schillerndes Werk an Erzählungen und Gedichten. Über genau die spreche ich jetzt mit Theresia Prammer. Sie ist Autorin, Essayistin und Pasolini-Herausgeberin. Zuletzt des von ihr übersetzten Pasolini-Gedichtbandes Nach meinem Tod zu veröffentlichen. Schönen guten Tag, Frau Prammer.
Guten Tag, hallo.
Erinnern Sie sich noch an Ihr persönliches Pasolini-Erweckungserlebnis, also an etwas, was vielleicht den Ausschlag gegeben hat, sich mehr mit diesem Autor zu beschäftigen?
Naja, es waren eigentlich mehrere. Also um den Namen ranken sich ja schon an und für sich sehr viele Mythen und Assoziationen. Und wenn man von einem Romanistikstudium kommt, kommt man an ihm auch nicht vorbei. Aber ein Erweckungserlebnis wäre vielleicht gewesen, die Begegnung mit dem ersten Gedichtband, den ich mir selbst gekauft habe, und zwar in Neapel, in Portalba, wo sich die antiquarischen Buchhandlungen aneinanderreihen. Da habe ich den Band Trasumanar e Organizar von 1971 erstanden. Und von da an hat mich eigentlich diese Stimme hinter diesen Gedichten nicht mehr losgelassen. Das Lebewesen, könnte man auch sagen, mit der Dichterin Elke Erb. Dann habe ich auch eine Zeit lang in Bologna gelebt, wo er natürlich auch sehr präsent ist als Figur.
Wie würden Sie denn diese Stimme, dieses Wesen, vielleicht den Ton, aber auch die Energie beschreiben, die diese Gedichte auszeichnet? Gibt es vielleicht sogar sowas wie einen roten Faden?
Naja, auf jeden Fall als etwas sehr Verwundbares, als ein unter Strom stehen, ein auf der Suche sein, verbunden aber immer mit der Gabe, den Zuständen und Zumutungen des Daseins schöpferisch zu begegnen. Der rote Faden könnte vielleicht sein, dass Pasolini ein Augenmensch war, ein Sehender, der wirklich der Welt mit einem ganz offenen Blick begegnet ist. Und von daher hat er sie auch sehr geliebt, auch wenn sein Begriff von Schönheit nicht an ein gängiges Ideal angepasst war. Man könnte vielleicht auch sagen, er hat eine Passion gelebt. Dieses Wort gefällt mir immer sehr gut in seinem Zusammenhang, eben gerade in dieser Mehrfachbedeutung. Einerseits so ein Leidensweg, ein Kreuzweg, wenn man so will, und andererseits eben die Passion als Leidenschaft, sowohl für eine Sache als auch für Menschen.
Eine Art verzweifelte Liebe, wenn man so will. Diese Liebe, die galt auch doch wenigstens lange Zeit, besonders den einfachen Menschen, dem Subproletariat, wenn man so will. Woher rührte die?
Naja, die rührte zum einen aus einer Liebe zu den Menschen generell. Also Pasolini sagt ja auch in einem Interview, er könne gar nicht anders, als vor den Menschen Respekt zu haben. Einmal sagt er sogar, es fällt ihm schwer, vor einem Hund keinen Respekt zu haben oder etwas in der Art. Also es ist wirklich eine menschliche Zuwendung und die schließt auch eben ein Bündnis ein, das er mit diesen Menschen eingeht. Er fühlt sich wie sie. Wir sind beide besessen von derselben Hoffnung. Nicht. Auch ich bin ein Bandit. Solche Dinge. Ne? Also auch wenn er ihm natürlich immer bewusst ist, dass er zur Ästhetik tendiert und die Menschen aus dem Subproletariat zur Anarchie. Aber dieses außerhalb der Geschichte stehen und diese die Sinnlichkeit, wenn man so will, und dieses Ausflucht suchen in den Dingen des Herzens und auch im Sex, ist etwas, was er als Komplizenschaft begreift.
Frau Prammer, Sie schreiben im Nachwort zu Ihrem über 600 Seiten starken Buch, dass Pasolinis stärkste Waffe möglicherweise die Waffe der Rührung gewesen sei. Was genau meinen Sie damit? Und können Sie das vielleicht sogar an einem Beispiel illustrieren?
Ich glaube, ich habe gesagt, diese Waffe der Rührung war seine Stärke. Das heißt, er konnte sich eine Zeit lang auf sie verlassen, gewissermaßen auch als Instrument. Ja? Also er wollte die Leidenschaft zur Sprache bringen und umgekehrt die Sprache zur Leidenschaft. Und diese Waffe der Rührung hat etwas mit dieser vibrierenden Eindringlichkeit zu tun, mit der er eben in den Menschen etwas bewegen konnte. Manchmal, Sie haben ja vorhin auch schon den Film Salon angesprochen, die 120 Tage von Sodom, da passiert das natürlich ex negativo, also über den Skandal oder über den Schock. Das Schlimmste war für ihn die Gleichgültigkeit, dieses Nicht-mehr-Durchkommen. Deswegen habe ich auch versucht, in meinem Nachwort darzulegen, wie diese Waffe der Rührung in einem gewissen Moment seines Lebens und seines Schaffens eben nicht mehr funktioniert. Das war in den 70er Jahren der Fall, wo er gespürt hat, dass sein Kulturpessimismus richtig war, eben auch im Hinblick auf diese manipulative Kraft der Massenmedien, die aus der Rührung einen Abklatsch machen. Das war ihm zuwider, also etwas Unechtes und Verlogenes und die Hierarchien schaffen.
Das heißt, ihm ging es wirklich um eine Art heiligen Pathos, der aber eben gerade nicht in den Kitsch abgleiten sollte.
Ja, und da war halt auch immer das Begehren der Motor. Ne? Das hat auch viel mit dieser Waffe der Rührung zu tun. Ne? Also Thomas Brasch hat ja einmal von der subversiven Kraft des Wünschens gesprochen. Ne? Also so einen Moment sehe ich auch bei Pasolini, dass eine Gesellschaft, der das Wünschen und das Begehren abtrainiert wurde, unweigerlich tot ist. Und hier wird das Persönliche sehr politisch. Ne? Und seine Stärke war eben wirklich immer da hineinzugehen, wo es weh tut. Ne? Also das hat man auch in Gedichten wie zum Beispiel eine verzweifelte Lebendigkeit. Ne? Da hat man das auch schon, dieses immer beides zugleich, ne? dieser Widerspruch und diese Fähigkeit auch da hineinzugehen, wo das Leben tobt gewissermaßen und auch bereit zu sein, sich da zu verbrennen.
Vielleicht sagen Sie noch mal, wie dieses Gedicht heißt.
Das Gedicht heißt Eine verzweifelte Lebendigkeit und es ging mir eigentlich auch vor allem um zwei Zeilen, wo Pasolini an sich selbst eine Frage stellt beziehungsweise eine fiktive Interviewsituation inszeniert und die Frage lautet, mein Gott, also was haben Sie denn nun eigentlich vorzuweisen? Und die Antwort, die er sich selber gibt, lautet Eine verzweifelte Lebendigkeit. Das ist die Aussage dieses Gedichts, in dem ja, dass an der Schwelle zu den 60er Jahren im Grunde schon eine ganze Existenzrevue passieren lässt. Und da geht es um viele Themen, die wir von Pasolini kennen, die Nostalgie nach der bäuerlichen Welt, persönliche erotische Erfahrungen in Casarsa, das alles gebrochen durch diesen neuen Blick, der schon dem Kino verhaftet ist. Ja. Und ja, in der Tat, mit Kitsch hat das alles nichts zu tun, obwohl da sehr viel Emotion ist. Da geht es um ganz stark auch um Tradition, um Form, um Prozesse der Verwandlung. Also Ich denke, wo Kitsch ist, da ist immer ein falscher Zungenschlag oder eine unglaubwürdige Haltung. Und beides gibt es bei Pasolini nicht, weil er halt doch die Dinge immer wieder mit seinem ganzen Wesen beglaubigt und nicht als Behauptung einfach in den Raum stellt.
Frau Prammer, nun gilt Pasolini ja durchaus als Poeta civile, als Dichter des Volkes. Und trotzdem hat er ja mit seinen Filmen ein weitaus größeres Publikum erreichen können als mit seiner Lyrik. War möglicherweise dieser Schritt zum Film, und da muss man sagen, das Filmemachen hat er sich ja sozusagen nebenbei selbst beigebracht, war dieser Schritt zum Film vielleicht ein bewusster Schritt, auch um mehr Menschen zu erreichen? Also hatte das auch durchaus was von diesem, wenn man so will, pädagogischen? Pasolini soll ja auch ein begnadeter Pädagoge gewesen sein.
Ja, unbedingt. Also der Pasolini-Übersetzer Peter Kammerer hat ja mal gesagt, dass bei Pasolini pädagogischer Eros und erotische Empirie immer zusammengehen. Das finde ich sehr schön gesehen. Ne? Das bedeutet, er hat einerseits den Körper als Empathie- und Erkenntnisorgan gesehen und gebraucht. Und er war aber auch, wie Sie sagen, ein begnadeter Pädagoge. Ne? Und gerade was das Kino angeht, da hat er sich diese Dinge ja selbst beigebracht. Ne? Und er wollte ganz explizit über das Italienische hinausgehen und da eben noch eine weitere Steigerungsstufe erreichen, nämlich die Sprache überhaupt hinter sich lassen. Also das war das, was ihm am Kino, was ihn da so gereizt hat, also mit Bildern umzugehen. Ne? Das ist ja auch eine sehr angefochtene These von ihm, dass er eben sagt, im Kino würde die Wirklichkeit durch Wirklichkeit dargestellt, ne? Als gäbe es sozusagen die Zeichen nicht. Und bestimmt spielte der Ehrgeiz, international zu werden, da auch eine gewisse Rolle, aber er blieb doch seinem Kino der Dichtung treu. Also er hat sich nicht an das kommerzielle Kino angepasst.
Sagt Theresa Prammer, Autorin, Übersetzerin, Essayistin und Pasolini-Herausgeberin. Uns läuft leider die Zeit davon, aber ich möchte unbedingt noch empfehlen, ihren Gedichtband Nach meinem Tod zu veröffentlichen, von Ihnen übersetzt und herausgegeben. Späte Gedichte von Pier Paolo Pasolini, erschienen über 600 Seiten stark bei Suhrkamp zum Preis von 42 Euro. Theresa Prammer, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Seine Werke waren enorm expressiv. Pasolini lebte offen homosexuell und er legte sich so radikal mit Regierung, Kirche und Institutionen an, dass er regelmäßig auf offener Straße beleidigt wurde. Er wurde x-mal angeklagt, erhielt Morddrohungen, die dann aber auch wieder Teil seiner Kunst wurden. Was Pasolinis Werk betrifft, so haben wir gerade schon eine Art roten Faden ausmachen können. Eine, so haben wir es genannt, verzweifelte Liebe zur Welt. Und über die möchte ich jetzt weitersprechen mit Fabien Vitali, Pasolini-Experte und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für italienische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Vitali, es gibt diesen Allgemeinplatz über Pasolini, er sei ein Pessimist gewesen. Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch Pasolini, Bachmann, Gespräche, das in wenigen Tagen erscheinen wird, dass dieser Pessimismus aber ein sehr schöpferischer war. Und Sie zitieren da Pasolini mit folgenden Worten: Nur jemand, der liebt, erkennt, wie sich jemand verändert und macht sich Sorgen. Jemandem, der nicht liebt, ist das gleichgültig und er tendiert zu Optimismus, um keine Probleme zu haben. Beschreibt das vielleicht tatsächlich auch Pasolinis, ja, wie wir gerade festgestellt haben, verzweifelte Liebe zur Welt? Also können Sie das möglicherweise sogar auch nochmal an Beispielen so ein bisschen illustrieren?
Ich glaube, dass man Pasolini Zeit seines Lebens immer als einen Pessimisten wahrgenommen hat. Ja. Und das wird klar, wenn man seinen öffentlichen Diskurs vor allem in den 70er Jahren vergegenwärtigt, wo er sich sozusagen auch total hoffnungslos gegenüber der Zukunft Italiens als einem Land, das in den Reigen der kapitalistischen Großmächte eingetreten ist, äußert. Da hat er also sozusagen alle Hoffnungen verloren, dass es politisch noch eine Chance, einen Ausweg oder eine Alternative geben wird. Man darf aber diesen Pessimismus nicht zu eindeutig negativ interpretieren. Man kann es vielleicht eher als ein humanistisches Bekenntnis lesen. Ja, und das hat auch, denke ich, in der heutigen Epoche, in der Epoche von Walt Disney, in dem Regime des Yes, we can, seine Relevanz. Pasolini sagt sozusagen, man kann sich nicht darüber freuen, wenn der Mensch seinen Subjektstatus verliert und zum Objekt von technokratischen Systemen wird. Er sieht darin sozusagen eine Entwicklung, die den Menschen in den Abgrund führen wird. Und diese Entwicklung sah er aber eben als ausweglos an. Also tatsächlich pechschwarzer Pessimismus. Das bringt er natürlich auch in seinem Film, dem letzten Film, den er gemacht hat, nämlich die Verfilmung von Desarts 120 Tage von Sodom, bringt er das zum Ausdruck. Aber der Punkt ist, und das meine ich, wenn ich von einem schöpferischen Pessimismus spreche, dass er sozusagen nie aufgehört hat, diesen Pessimismus in Werke zu fassen. Das heißt, er blieb gestalterisch, er blieb schöpferisch. Hoffnungslosigkeit sieht ganz anders aus.
Sie sprechen von dieser Yes-We-Can-Gesellschaft, von diesem Diktat der Walt Disney-Kulturindustrie. Wenn Sie von Pasolini sprechen, ist das denn dann im radikalen Gegensatz zu dieser bürgerlichen, konsumistischen Welt? Also ist das vielleicht doch auch, wenn man so will, ein Ausdruck radikaler Vernunft?
Radikale Vernunft, das trifft es sehr genau und sehr gut, nicht wahr? Die Vernunft ist sozusagen etwas, mit dem sich die bürgerliche Kultur, die westlichen bürgerlichen Kulturen sozusagen auch gerne schick nach außen darstellen. Damit hat aber die Vernunft, also die Rationalität, das Vermächtnis sozusagen der Aufklärerzeit hat ihre eigentliche Funktion, nämlich die Infragestellung der sogenannten bestehenden Verhältnisse, völlig eingebüßt. Und genau das ist ein Punkt, auf den Pasolini sozusagen immer wieder pocht. Ja, es macht ihn rasend, dass die Bürgergesellschaft ihre eigenen Verhältnisse nicht kritisch in Frage stellt. Ja, und er macht das eben. Pasolini spricht in diesem Zusammenhang, man könnte fast sagen, dass sozusagen ein Synonym ist, Denken ist bei Pasolini Fluchen. Es ist Skandal. Ja, es gibt einen wunderschönen Text, den er geschrieben hat für die radikale Partei in Italien, wo er sagt, hört nie auf zu fluchen, hört nie auf Skandale zu machen. Das heißt, hört nie auf, sozusagen die bestehenden Verhältnisse eben radikal zu hinterfragen und nicht als naturgegeben anzunehmen.
Herr Vitali, wenn Sie sagen müssten, Pasolini war eher politischer Denker oder Dichter, wenn Sie sich entscheiden müssten, oder kann man das gar nicht in dieser Dichotomie denken?
Nee, das kann man tatsächlich nicht voneinander trennen. Ja, es gibt einen Wissenschaftler, als Giorgio Galli, der hat versucht, Pasolinis politischen Gedanken nachzuvollziehen, ohne sozusagen seine künstlerischen Werke mit zu berücksichtigen. Das funktioniert nicht wirklich gut und ist auch nicht so sinnvoll. Nicht wahr, wenn wir politische Denker haben möchten, dann finden wir da in Adorno, finden wir in Slavoj Žižek wichtige Philosophen, die politisch denken. Das ist nicht Pasolinis Spezialität. Ja? Pasolini bleibt auch da, wo er sich politisch äußert, immer in erster Linie ein Dichter.
Wenn wir jetzt noch mal kurz zu sprechen kommen auf die Liebe Pasolinis, vielleicht, wenn man so will, zu den einfachen Menschen, zum Subproletariat, dann scheint es ja so, als wäre er in dieser Liebe enttäuscht worden, vielleicht sogar verbittert. Es scheint, als habe er sich doch wirklich abgewendet vom Subproletariat. Was genau ist eigentlich da passiert? Was hat ihn da so enttäuscht?
Sie haben es sehr schön formuliert. Es ist tatsächlich eine verbitterte Enttäuschung, die er da erfahren hatte. Nun, Pasolini hatte Zeit seines Lebens eine Neigung zu den subalternen Klassen. Er zelebriert das in seinen Werken, er zelebriert es in den römischen Romanen, in Ragazzi di Vita, in den Reisenotizen aus Indien, wo er das Subproletariat der Dritten Welt, also die mittellose Klasse der Dritten Welt, darstellt, auch in Filmen wie Akatone. Und was erkennt er im Subproletariat? Er erkennt darin etwas, was eben nicht bürgerlich ist. Er erkennt darin eine Lebensform, die zu einem Teil des Menschseins, also zum instinktiven Teil des Menschseins, eine völlig komplexfreie Beziehung hat. Also eine Lebensfreude, die ungebrochen ist, die noch nicht entfremdet ist, wie es der bürgerliche Mensch im 20. Jahrhundert ist. Das ist etwas, was er sozusagen liebt und kultiviert, regelrecht kultiviert am Subproletariat, zu dem er auch, was bekannt ist, eine erotische Neigung hatte. Nun, er kennt aber eben in den 70er Jahren, und das macht dann diese Enttäuschung aus, von der Sie gesprochen haben, er erkennt in den 70er Jahren, dass diese Kultur durch die Assimilationskraft der Konsum- und Warengesellschaft am Verschwinden ist. Dass es also sozusagen diese soziale Alterität, dieses Anderssein nicht mehr gibt. Und das stürzt ihn in eine regelrechte Verzweiflung. Es ist wahrscheinlich die größte kulturelle Enttäuschung, die Pasolini Zeit seines Lebens erfahren hat und die er dann auch in den letzten Jahren seines Lebens künstlerisch versucht zu verarbeiten.
Herr Vitali, dieses Kompressor Deluxe heute, das möchten wir ja auch so ein bisschen in die Richtung senden und möchten fragen, was wir heute vielleicht von Pasolini auch noch lernen könnten, wie er wohl heute auf die Welt reagieren würde. Wenn wir jetzt die aktuellen, doch sehr, sehr dramatischen Nachrichten nehmen, wie würde denn wohl jemand wie Pier Paolo Pasolini auf die Situation dieser Tage, auf eine Situation, wie wir sie in der Ukraine erleben, blicken?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die mit viel Spekulation zu tun hat. Vielleicht, bevor wir diese schwierige Frage, nicht wahr, das Gravitationsfeld Krieg und Ukraine versuchen zu beschreiten über Pasolini, würde ich eine Sache sagen, wozu uns Pasolini heute immer noch sehr stark ermutigen und inspirieren kann, oder was man von ihm übernehmen müsste, ist der Mut, Schwieriges und Unbequemes im Kopf, im Geist auszuhalten. Ich sage das gerade in einer Zeit, die von Cancel Culture, von neuen Tabus gezeichnet ist. Also auch von einem Misstrauen in die menschlichen Fähigkeiten zu denken. Das Gegenteil von Humanismus. Also da ist Pasolini, denke ich, wirklich ein wichtiges Moment für uns. Was würde er sagen zu einer Situation wie der heutigen im Krieg? Das ist, wie gesagt, Spekulation. Pasolini hat selbst den Zweiten Weltkrieg erlebt. Er spricht auch relativ oft darüber. Ja, er sagt, es war für ihn eine schreckliche Zeit, als er zurückgezogen mit der Familie in Friaul, die Waffen-SS und die Schergen der faschistischen Miliz sozusagen ertragen musste. Also er hatte sicher keine Sympathie für Krieg und sicher mochte er auch keine alten weißen Männer mit totalitären Ambitionen, das ist sicher. Aber was er vielleicht auch gesagt hätte, wäre, dass es skeptisch zu bleiben gilt gegenüber dem vielleicht etwas zu eiligen und zu lauten Konsens der westlichen Gemeinschaft gegenüber dem Osten. Das heißt, die Frage nach der Aufrichtigkeit dieses Beschwörens des Westens gegenüber ihrer eigenen Wertekultur, das würde er nicht machen, weil er sozusagen für den Osten oder für einen Aggressor wie Putin ist, sondern vielmehr würde er eben hier wieder einen Widerspruch versuchen zu zelebrieren, um in Westen einen Denkprozess und ein sich überlegen, was denn eigentlich diese Wertekultur überhaupt noch beinhalten kann, würde er sozusagen versuchen anzuregen.
Fabien Vitali ist Romanist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein Band Pasolini-Bachmann-Gespräche 1963 bis 1975 erscheint dieser Tage im Verlag der Galerie der abseitigen Künste. Zwei Bände kosten 64 Euro. Herr Vitali, wir danken ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank meinerseits.
Vor 100 Jahren geboren wurde Pasolini in der Nacht des 2. November 1975 auf einem heruntergekommenen Fußballplatz in Ostia ermordet. Bis heute unter ungeklärten Umständen. Pasolinis Kollege, der Regisseur Michelangelo Antonioni, hat mal gesagt, im Grunde sei Pasolini das Opfer seiner eigenen Roman- und Filmfiguren geworden. Über diese Filmfiguren sprechen wir jetzt. Heute nämlich startet im Berliner Kino Arsenal eine Reihe, die nicht nur Pasolinis Filme, sondern auch deren Einfluss auf das heutige italienische Kino zeigt. Hanna Pilacek hat die Reihe kuratiert. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Sie haben sich eine besondere Form überlegt, um zu zeigen, wie Pasolini bis heute nachwirkt. Was genau erwartet uns da bei diesem Festival?
Ja, wir verbinden immer einen Film von Pasolini, es sind Spielfilme, Dokumentarfilme, auch ein Kurzfilm, mit aktuellen Werken von jüngeren italienischen Regisseurinnen und Regisseuren und versuchen, so ein Gespräch in beide Richtungen eigentlich zu initiieren. Wir haben es Comizi d'Autore genannt, ein Zusammentreffen der Autorenfilmerinnen, um zu zeigen eigentlich, was auch eben das neue Projekt ist, was in Italien sich so abzeichnet. Ein neues politisches Kino im Sinne von Pasolini, ein politisches Kino, das nicht didaktisch sein will, sondern mit radikaler Empathie sich dem eigenen Land nähert. Also es geht sehr um Italien, das war auch immer Pasolinis großes Herzensthema. Was macht das Land eigentlich aus, wie geht es ihm? Und im Rückschluss, finde ich, werden auch die Stärken von Pasolinis Kino nochmal klarer. Sein wirklich radikaler Modernismus, seine wirklich ja, sein kreatives Freidrehen.
Mhm. Das gelingt Ihnen ausgesprochen gut, gerade mit den Filmen, die Sie ausgesucht haben aus der heutigen Zeit. Wir nehmen gern mal ein paar Beispiele, also Pietro Marcellos Bella e Perduta zum Beispiel. Das ist ein Film, ja, da läuft ein Mann mit einem Büffelkalb durch die Landschaft. Wir sehen das heutige Italien eben. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Das Büffelkalb steht in einem fahrenden Viehtransporter und guckt auf besagte Landschaften. Mal sind das satte Weiden, dann aber auch eine Landschaft voller Giftmüll.
Per quanto mi riguarda, avrei voluto nascere sulla Luna. O in qualsiasi altro pianeta. Altrove, infatti, non sarebbe andata peggio.
Also, wenn es nach mir ginge, sagt da die Stimme dieses Kalbes, dann wäre ich auf dem Mond geboren oder auf irgendeinem anderen Planeten. Woanders wäre es nicht schlimmer gekommen als hier. Unser Planet ist in Ordnung, solange man mit einem großen Namen geboren wird oder mit einem großen Glück. Hanna Pilacek, warum haben Sie diesen Film in das Programm aufgenommen? Was ist daran, sagen wir mal, typisch pasolinisch?
Ja, es ist diese Sehnsucht nach dem untergegangenen ländlichen Italien. Das stand für Pasolini für die Vielfalt Italiens, das ja wirklich auch ein lange nicht geeintes Land war, mit einer Vielzahl von Dialekten und auch Aberglauben. Er war auch jemand, der sehr der Irrationalität verhaftet war. Und eine Geschichte über das heutige Italien zu erzählen mit einem Pulcinella, also einer Figur aus der Komödie von Dante, und einem Büffelkalb, das hätte ihm, glaube ich, sehr gefallen. Und auch eben dieses Verzweifeln über den Zustand, Bella e Perduta, schön und verloren, das war auch immer so seine Diagnose für Italien selber. Und das dann alles in einem wirklich schwelgerischen Bilderstrom zu erzählen, das hätte, glaube ich, auch Pasolini mitgerissen.
Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen über die Gedichte gesprochen und darüber, dass eine wirklich starke Waffe Pasolinis die Rührung gewesen sei. Das ist ja eben so ein ganz schöner Drahtseilakt. Das kann ja eben auch ganz schön schnell, ganz schön kitschig werden, dieser heilige Pathos. Wie hält es sich da mit diesen Filmen? Sind die mitunter doch sentimental oder vielleicht sogar kitschig?
Also Pasolinis Filme würde ich nicht als kitschig bezeichnen, sentimental ja, aber da tut sich immer dieser tolle Widerspruch bei Pasolini auf. Er war jemand, der halt eben gegen Massenmedien Sturm lief, der sich eben der konsumistischen Kultur eben widersetzte und einerseits hat eben dann ja dieser Sehnsucht verhing, aber formal dem völlig widerstrebte. Also der hat ja auch schnell das Kino gesucht, was das Massenmedium war, zu seiner Zeit, als er angefangen hat, 1960, ist später dann auch im Fernsehen aufgetreten, als öffentlicher Intellektueller, obwohl er das Fernsehen verachtet hat. Und diese Widersprüche machen seine Filme, finde ich, unglaublich spannend, weil halt eben es diese Dissonanz zwischen Form und Inhalt gibt. Und bei den jüngeren zeitgenössischen Filmeschaffenden würde ich fast sagen, dass sie diesen Wagemut von Pasolini mitunter nicht haben. Das sind geschlossenere Filme, die auch vielleicht ästhetisch erstmal konventioneller, vielleicht auch überzeugender sind. Also Pasolinis Filme streben ja auch total auseinander und die hören auch meistens ganz abrupt auf, weil auch selber manchmal schien so schon das Interesse an seiner Idee verloren hat. Und die jüngeren Filmemacher, die sind schon im Handwerk geschulter, die bringen ihre Erzählung auch wirklich zu Ende. Das sind geschlossene Kunstwerke.
Hanna Pilacek, hören wir vielleicht nochmal in einen zweiten Film rein, Re Granchio oder The Tale of King Crab. Da sitzen alte Männer in einer Taverne und erzählen sich so beim Weintrinken die Geschichte vom Trunkenbold Luciano, der Mitte des 19. Jahrhunderts im Grunde den Fürsten und die Liebe herausfordert. Der Film endet und beginnt dann neu mit Luciano am Ende der Welt und einer Königskrabbe in einer tragenden Rolle. Wir hören mal.
Il figlio del dottore mezzo matto col fuoco e col furore giustizia fatto.
Luciano era il figlio del dottore del paese. Era fine 800, prima 900, quegli anni là.
Re Granchio von einem Regie-Duo. Der wird morgen zu sehen sein in Ihrer Reihe. Inwieweit passt der gut in Ihr Festival?
Ja. Die beiden Regisseure nehmen einen dokumentarischen Impuls auf. Die sind beide eigentlich Dokumentaristen und haben mit den Leuten vor Ort, das ist in Tuscia, wo sie gedreht haben, die Region nördlich von Rom, wo das Hauptgebiet der Etrusker war, haben deren Erzählungen aufgenommen. Die sind zum Teil im Film und zum Teil nehmen sie die auch auf und spinnen die weiter. Diese Hauptfigur Luciano, der ist nach halt eben dem Herausforderen des Fürsten eigentlich verschwunden und sie haben sich zusammengereimt, wohin es ihnen dann hätte treiben können, nämlich nach Feuerland. Und diese Idee, sich von volkstümlichen Erzählungen treiben zu lassen und die weiterzuspinnen, das passiert auch in einer Zeit, die für Pasolini prägend war oder die jedenfalls immer perspektiviert hat, die Vergangenheit, das Bukolische, das Vielfältige, das einfache Italien. Und die beiden Regisseure, Alessio Rigo de Righi und Matteo Zippis, die stoßen nochmal wirklich in diese Zeit vor und sie finden da auch eben sowohl eine schöne wilde Poesie, aber auch eben Machtgefälle, was halt vielleicht in Pasolinis Kino oder Verklärung der Vergangenheit nicht immer eben so konkret zu fassen war.
Anna Pilaschik, Sie haben uns gerade erklärt, Sie zeigen diese Filme immer im Duo. Also einen von Pasolini stellen Sie einem Film der jüngeren Generation gegenüber. Welchen Film stellen Sie, also welchen Pasolini-Film stellen Sie denn hier dieser Geschichte der Königskrabbe entgegen?
Das ist Medea, die erste und einzige Kinohauptrolle von Maria Callas. Mhm. Und die Idee war, dass Pasolini immer weiter in seinen Filmen eigentlich in die Vergangenheit vorgestoßen ist. Wir hatten ja schon gehört, das war so diese Enttäuschung vom Subproletariat. Ich glaube, die war auch befördert dadurch, dass er immer dachte, er war ja Kommunist, wo ist das revolutionäre Subjekt? Und er dachte, das wäre das Subproletariat, war dann aber enttäuscht und versucht immer weiter zurückzugehen. Wo findet man eigentlich so einen Raum, einen Gedankenraum, wo man nochmal wirklich die Gegenwart neu perspektivieren kann? Also einen völlig auch vorhistorischen Ort letztlich. Und den entwickelt er in Medea mit Maria Callas als auch im Königin des Irrationalen, des Rausches und auch des Blutrausches.
Hanna Pilaschik, das ist natürlich jetzt etwas heikel, Ihnen diese Frage zu stellen, weil wahrscheinlich alle Filme so ein bisschen so sind wie Ihre Kinder. Aber gibt es doch sowas wie einen Lieblingsfilm, den Sie unbedingt empfehlen würden?
Schwer zu sagen, weil ich wirklich alle sehr mag. Mhm. Ich finde, also der vielleicht am meisten überrascht hat, war für mich als Atheistin das erste Evangelium Matthäus, also was Pasolini aus der Passionsgeschichte Jesus macht. Das finde ich immer noch etwas, was mich verblüfft, wie jemand diese auch irgendwie schon 100-mal erzählte Geschichte mit so neuem Leben füllen kann. Er hat den Jesus ja mit einem Studenten aus Katalonien besetzt, der einfach bei ihm im Vorzimmer war und mit ihm über seine Bücher sprechen wollte. Mhm. Und den hat sich dann Pasolini geschnappt und gesagt, so, du musst den Jesus spielen. Und diese ganze, irrlichternde Energie ist in dem Film drin. Und ich finde, das macht ihn halt wirklich so immer noch bewegend.
Pier Paolo Pasolini ist 1975 unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen, wie sein Geist im Kino fortlebt. Das zeigt aufs Schönste das Festival Comizi d'Autore, zeitgenössische italienische FilmemacherInnen auf den Spuren von Pier Paolo Pasolini von heute an bis Samstag, den 29. zu sehen im Berliner Kino Arsenal am Potsdamer Platz. Hanna Pilaschik hat die Reihe kuratiert. Ihnen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.